Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute vor 75 Jahren haben die Reste der Nazi-Diktatur die Kapitulation unterschrieben. Morgen dann vor 75 Jahren wird der Zweite Weltkrieg offiziell zu Ende gewesen sein, weil diese Kapitulation dann in Kraft getreten ist. Und das Ende dieses Krieges war zum einen das Ende der Nazi-Diktatur, aber das Ende des Krieges war auch eine wesentliche Marke für das Ende der Kolonialzeit. Frankreich, England und auch Belgien und die Niederlande waren zwar am Ende alle Gewinner dieses großen Krieges, aber ihre globalen Ambitionen, die werden sich danach nicht mehr verwirklichen lassen. Das möchte ich besprechen mit Andreas Eckert. Er ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität Berlin. Hallo, Herr Eckert.
Guten Abend.
Herr Eckert, Ghana, der Senegal, Kenia, Kongo, das sind jetzt afrikanische Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann ihre Unabhängigkeit bekommen haben. Dazu kommen aber auch zum Beispiel Indien, Indonesien, Vietnam. Das ist eine sehr lange Liste. Haben diese Länder ihre Unabhängigkeit dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken?
Das wäre, glaube ich, etwas zu kurz gefasst, aber der Zweite Weltkrieg hat sicherlich Entwicklungen beschleunigt, neue Konstellationen geschaffen, die zumindest im Rückblick die Dekolonisation mit ermöglicht haben. Wobei man muss, glaube ich, sehr sorgfältig auch unterscheiden. In Asien hat es ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg sehr starke Unabhängigkeitsbewegungen gegeben und die asiatischen Kolonialreiche konnten praktisch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trotz einiger Versuche nicht mehr aufrechterhalten werden. Und mit Indien 1947 wurde dann die Perle des britischen Empire, wie es genannt wurde, unabhängig. In Afrika war es etwas anderes, weil nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die Kolonialherren, die europäischen Kolonialmächte, durchaus sehr willens waren, ihre Herrschaft dort fortzusetzen. Ja, sie waren sogar noch stärker interessiert als vorher, eben weil ihre asiatischen Reiche zusammengebrochen waren und sie nun noch verstärkt glaubten, Ressourcen aus Afrika brauchen zu müssen.
Und warum sind dann trotzdem die afrikanischen Länder unabhängig geworden, ein gutes Jahrzehnt später als die Länder Asiens?
Na, das war schon eine Entwicklung, die Zeitgenossen damals noch gar nicht gesehen haben. Also es gibt noch Papiere, etwa aus dem britischen Ministerium Mitte der 50er Jahre, wo so für die 70er Jahre vielleicht mal so etwas wie Unabhängigkeit avisiert worden ist. Das war im Grunde dann eine Entwicklung mit vielen Strängen. Es hing zum einen von der Stärke der nationalistischen Bewegung in den jeweiligen afrikanischen Kolonien ab. Zweitens hing es auch damit zusammen, wie sehr dann die kolonialen Mächte selber in Frage gestellt haben, dass vielleicht die Kolonien zu modernisieren, um dann auch entsprechend sie besser ausbeuten zu können, vielleicht eine doch zu große Investition wäre. Und drittens die internationale Konstellation, der Kalte Krieg, die neuen Supermächte USA und Sowjetunion, die natürlich nochmal eine neue Dynamik auch auf internationaler Bühne entfacht haben, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen. Also alle diese drei Faktoren spielen zusammen, wirken sich dann aber in den jeweiligen Kolonien immer sehr unterschiedlich aus.
Und dann gab es das Jahr 1960, in dem 17 verschiedene afrikanische Länder unabhängig geworden sind. Wieso hat sich so viel in diesem einen Jahr zusammengetragen?
Gut, das waren ja mehrheitlich dann doch französische Kolonien, die unabhängig geworden sind. Das hing sehr stark auch wiederum mit der Regierung von de Gaulle zusammen. De Gaulle ist 1958 dann wieder an die Regierung gekommen und hat nun ein relativ rasche, auch vor dem Hintergrund Algeriens, was eine sehr blutige Dekolonisation war, versucht, jetzt irgendwelche Arrangements zu treffen, um die Länder formal in die Unabhängigkeit zu entlassen, zugleich aber auch Frankreichs Einfluss zu sichern. Aber vor dem Hintergrund dieser Tatsache, dass de Gaulle nun ziemlich aufs Tempo drückte, mussten auch die Briten vor dem Hintergrund auch internationalen Drucks nun versuchen, irgendwie die Unabhängigkeit zu arrangieren. Wobei es in einigen Regionen ja noch länger gedauert hat. Also Kenia als wichtige Siedlerkolonie war erst 1963 dran. Und andere Siedlerkolonien wie Südrhodesien, das spätere Simbabwe, hat ja nochmal einen eigenen Weg gemacht und ist erst 1980 dann unabhängig geworden.
Wie viel von der Kolonialzeit ist heute noch übrig? Zum Beispiel in den französischsprachigen Ländern Afrikas ist es ja so, dass große französische Firmen nach wie vor etwa die Telekommunikation kontrollieren.
Ja, nicht nur die Telekommunikation. Also Frankreich ist sicherlich von den Kolonialmächten das Land gewesen, was am stärksten versucht hat, Einfluss aufrechtzuerhalten auf einer ganzen Reihe von Ebenen. Das betrifft Infrastruktur, das betrifft natürlich über die Sprache auch das Ausbildungs- und Erziehungswesen. Lange Zeit konnte man etwa an afrikanischen frankophonen Universitäten nicht promovieren, also nicht seinen Doktor machen, den musste man in Paris machen. Und natürlich war Frankreich auch militärisch sehr präsent, bis heute. Und es gibt ja nun viele Geschichten, wie französische Militärs auch bestimmte Regime gestützt oder eben auch gestürzt haben. Dieser Einfluss schwächt sich nun ein wenig ab, aber er ist immer noch da. Und das zeigt eben auch, dass die Dekolonisation ein Prozess ist, der heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist, selbst wenn formal nun eigentlich alle ehemaligen Kolonien unabhängig geworden sind.
Und dazu ist ja auch noch gekommen, dass sich China seit vielen Jahren in sehr vielen Ländern Afrikas immer stärker engagiert. Ist das eine Phase der neuen Kolonialisierung? Schwieriges Wort.
Stimmt. Ja und nein. Also es gibt schon gewaltige Unterschiede, weil China eigentlich nicht so sehr daran interessiert ist, jetzt auch irgendwie politische oder staatliche Herrschaft zu übernehmen oder auch sozusagen seine Kultur stärker in diese Länder zu tragen. China ist sehr kaltherzig darauf aus, vor allem die Rohstoffe Afrikas oder verschiedener afrikanischer Regionen zu kontrollieren oder davon sehr stark zu profitieren. Und im Gegenzug versucht das Land halt eben über Infrastrukturen und Maßnahmen und Ähnliches da auch gutes Wetter zu schaffen. Das als Kolonisierung zu bezeichnen, würde, glaube ich, die frühere Form der Kolonialherrschaft etwas banalisieren. Aber zumindest in Bezug auf eine Facette kolonialer Herrschaft, nämlich dass die Rohstoffe und die Reichtümer des Kontinents vor allem von anderen genutzt werden. Dieses Spiel spielt China im Moment relativ gut und gewisserweise besser als die ehemaligen Kolonialmächte oder die Europäer insgesamt.
Andreas Eckert, Professor für Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.